Der Palmbaum. Wenn die Bibel von Palmen spricht, so meint sie immer die Dattelpalme, die sehr verbreitete und nützlichste Art der großen Familie der Palmen. Der Baum hat einen einzigen Stamm, der sich niemals verzweigt, sondern gleich einer hohen, schlanken Säule zu großer Höhe emporwächst und an der Spitze eine Krone von sehr langen, anmutig federförmigen Blättern trägt. Die alten Blätter fallen nach und nach herab und an ihrer Stelle wachsen neue aus dem Zentrum heraus, so dass die Krone stets voll und schön erscheint. Die Blüten bilden große Trauben, jeweils aus vielen Tausenden bestehend, und hängen zwischen den Blättern. Die männlichen und weiblichen Blüten wachsen auf verschiedenen Bäumen und die Araber haben die Gewohnheit, die pollentragenden Blütentrauben abzuschneiden und sie einfach in die fruchtbaren weiblichen Bäume hineinzuhängen, damit deren Früchte voll und gut werden. Die Datteln sind der Hauptrückhalt für die Menschen, bei denen sie wachsen, und sie werden frisch oder getrocknet auf vielerlei Weise zubereitet und gegessen. Aber auch andere Teile dieses Baumes sind nützlich, insbesondere die langen, starken Blätter mit ihren zähen Fasern. Ein besonderes Kennzeichen der Palme ist, dass sie in der Wüste wächst. Vorausgesetzt, dass sie mit ihren Wurzeln Wasser findet, scheint sie geradezu die größte Hitze zu suchen. Unter der sengenden Sonne Nubiens sind die Palmen gewissermaßen die gefransten Säume des Nilufers. In ganzen Wäldern finden wir sie in den Senken der Sahara, aus denen die Feuchtigkeit Oasen gemacht hat. In alten Zeiten war sie in großen Mengen im heißen Jordantal angesiedelt, weshalb Jericho den Namen trug, die Stadt der Palmbäume. Auch Palmyra oder Palmyra, die berühmte syrische Wüstenstadt, verdankt ihren Namen diesem Baum. Die bemerkenswerte Form der Palme gibt uns einen Wink, wie wir ihre Entsprechung zu deuten haben. Die niedrigen, weit ausgebreiteten Zweige des Feigenbaums legten den Vergleich mit einer Kenntnis natürlicher Güte nahe, die nach allen Seiten in niedrigen Nutzwirkungen ausgreift. Die Palme aber hat keine Zweige und ihr hoher Stamm zielt geradewegs zum Himmel. Die Kenntnis, welcher dieser Baum entspricht, muss sich also auf ein einziges hohes Thema beziehen. Und dieses eine überragende Thema menschlichen Forschens ist der Herr. Eine weitere Hilfe finden wir in der Tatsache, dass die Palme der Baum der Wüste ist. Gibt es nicht auch in unserem Leben so etwas wie Wüsten? Und welche Seelenzustände stellen sie dar? Unfruchtbare Zustände, in denen uns wenig begegnet, was unser Leben glücklich macht. Die Kinder Israel zogen durch die Wüste zwischen Ägypten und Kanaan, damit einen Zustand der Entbehrung und Versuchung vorbildend, der immer dann eintritt, wenn wir unsere natürlichen und negativen Triebe aufgeben wollen, aber noch nicht den Segen eines himmlischen Lebens voll ermessen und genießen können. Der Herr wurde in der Wüste vom Teufel versucht. Offensichtlich stellt die Wüste einen Zustand des Konflikts und der Qual dar. Ehe das Gute vom Vater in ihm voll zur Macht gelangt und in seinem Leben fruchtbar geworden war. Die sengende Hitze der Wüste ist ein Bild jener Hitze der Leidenschaften in diesen Zeiten der Versuchung, die schließlich einen geradezu fieberhaften Durst nach der kühlen, erfrischenden Kenntnis dessen auslösen, was recht und weise ist. Man stelle sich vor, in dieser Wüste der Erregung und Versuchung gehe uns plötzlich etwas von der einfachen Wahrheit der Lehre des Herrn ganz neu auf, etwa seine Gebote. Muss das unsere Erregung nicht abkühlen, unsere ängstlichen Befürchtungen beruhigen und uns das Gefühl geben, dass alles gar nicht so kompliziert ist? Dergleichen kommt dann wie ein erfrischender Wasserstrom. Wer hätte nicht schon erlebt, dass in einer solchen Lebenslage eine neue Erkenntnis des Herrn emporkeimte? So stark, so hoch, so herrlich, wie nur irgendeine Erkenntnis, die in glücklicheren Tagen reifte. Wir kennen ihn als unseren Heiland und König. Nun aber lernen wir ihn kennen in der Macht seiner Wahrheit, die uns in unseren Versuchungen beschützt. In derartigen Situationen besteht die Möglichkeit, dass unsere Gedanken steil aufwärts zum Herrn emporwachsen, beflügelt von der Dankbarkeit, im Triumph und in der Entschlossenheit, nun aber auch wirklich Frucht zu bringen, die ein lebendiges Zeugnis seiner rettenden Macht ist. Diese Kenntnis des Herrn als unseres Heilands ist die Palme in der Wüste. Ihre Blätter sind die dankbaren Gefühle der Anerkennung der Macht seiner Wahrheit bei unserer Rettung. Ihre Früchte entsprechen den guten Werken, die in dieser Kraft getan werden und uns selbst und unseren Mitmenschen den unübersehbaren Beweis der göttlichen Macht erbringen. Dieser edle Baum ist unsere Zuflucht und unsere Nahrung in den Wüsten der Versuchung.
Gesegnet ist der Mann, der auf Jehova vertraut und dessen Vertrauen Jehova ist. Er ist wie der Baum, gepflanzt am Wasser, der seine Wurzeln ausstreckt an den Strom und der es nicht achtet, wenn die Hitze kommt. Sein Blatt ist grün und er hat nichts zu sorgen in dem Jahr der Dürre und lässt nicht ab, Frucht zu tragen.
Von den ältesten Zeiten an war der Palmzweig stets ein Zeichen des Sieges. Die griechische Siegesgöttin wurde mit einem Palmblatt in den Händen dargestellt. Dies ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Alten, welche wussten, dass der Palmbaum einer Kenntnis entspricht, die zum Sieg aller Siege führt, einer Kenntnis der göttlichen Gebote, die im Kampf des Geistes zum Siege verhelfen. Es sind vor allem zwei Bibelstellen, aus denen die Bedeutung der Palme ganz klar wird.
Am folgenden Tage, da viel Volks, das zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Zweige von Palmen und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels.
Die Palmzweige sind, wie wir gesehen haben, in Wirklichkeit die großen, ausgebreiteten Blätter des Palmbaums. Die Bedeutung der Palme ergibt sich vor allem aus dem Ruf des Volkes.
Hosianna, das heißt, Herr, hilf. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels.
Die Palmen stellen die dankbare und freudige Anerkennung der rettenden Macht seiner Gebote dar, uns in Versuchungen zum Siege zu führen und zu allem Guten anzuleiten. In der Offenbarung des Johannes lesen wir:
Siehe, eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen und Völkern und Zungen sah ich vor dem Thron und vor dem Lamme stehen, mit weißen Gewändern bekleidet und Palmen in ihren Händen. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil unserem Gott, der da sitzt auf dem Thron und dem Lamm.
Wiederum ergibt sich die Bedeutung der Palme aus den Rufen der Menge, das heißt aus der freudigen Anerkennung der rettenden Macht des Herrn. Die Kinder Israel gelangten nach einigen Tagen der Wüstenwanderung auf ihrer Flucht aus Ägypten
nach Elim, wo 12 Wasserquellen und 70 Palmen waren und sie sich an den Wassern lagerten.
Hier wird ein Zustand beschrieben, der nach einer Zeit der Versuchungen eintrat, eine Oase auf der Lebensreise, wo die Worte des Herrn den Menschen in ihrer ganzen erfrischenden Kraft zu Bewusstsein kommen und sich die Quellen der Dankbarkeit für seine rettende Wahrheitsmacht öffnen. Schließlich kam die Wüstenwanderung des Volkes zu ihrem Ende und sie durften über den Jordan in das verheißene Land einziehen. Dieser Grenzfluss des Landes, in dem hernach Johannes zum Zeichen der Buße taufte, repräsentiert die Gebote des Herrn in ihrer Macht, das menschliche Leben vom Bösen zu reinigen. Das Überschreiten des Flusses ins gelobte Land bezeichnet den Eintritt ins himmlische Leben, der sich im Menschen immer dann vollzieht, wenn er diese Gebote voll als die unabänderlichen Lebensgesetze für seine Person anerkennt. In diesem Zusammenhang denken wir daran,
dass das Volk hinüberzog, gerade gegenüber von Jericho, der Stadt der Palmbäume,
die auch alsbald in ihre Hand fiel. Diese Palmstadt am Ufer des Jordanflusses, im tiefstgelegenen Teil Kanaans, die erste Stadt des verheißenen Landes, die den Israeliten in die Hände fiel, stellt den ersten himmlischen Zustand dar. Dies ist das Empfinden der Sicherheit in der Macht der göttlichen Gebote. Und die Palmbäume sind die Kenntnis und das dankbare Bekenntnis, welche diesem Zustand angemessen sind. Aus einem ähnlichen Grund waren auch an den Wänden und Türen des Tempels Schnitzereien von Palmbäumen.
Und an allen Wänden des Hauses ringsum schnitt er eingeschnittenes Schnitzwerk ein von Cherubim und Palmen und Blütenkelchen, innerhalb und außerhalb.
Gemeint ist das Allerheiligste und das Heilige des Tempels.
Und die beiden Flügeltüren machte er von Ölbaumholz. Und in sie schnitt er ein Schnitzwerk von Cherubim, Palmen und Blütenkelchen und überzog sie mit Gold und schlug Gold auf die Cherubim und Palmen. Und die zwei äußeren Flügeltüren waren von Tannenholz. Und er schnitt Cherubim, Palmen und Blütenkelche ein und überzog sie mit Gold, genau wie es eingeritzt war.
Der Tempel war in allen Einzelheiten so eingerichtet, dass er die wahre Wohnung des Herrn, nämlich im Herzen des Menschen, darstellte. Er bildet den Himmel vor, sowie den himmlischen Zustand in jedem Herzen, sehr ähnlich wie das gelobte Land. Wände und Türen des Tempels sind ein Bild der Äußerlichkeiten des himmlischen Lebens, die jedoch zu innerlichen Gesinnungen führen und dieselben gleichzeitig verwahren. Dies ist insbesondere das Halten der göttlichen Gebote in dem Gefühl der Sicherheit, die sie gegenüber allem Ungemach bieten. Wir sehen, wie sehr die Palmen als Dekoration für Wände und Türen des Tempels geeignet waren. Repräsentieren sie doch die freudige Einsicht in die Macht der göttlichen Gebote, den Menschen vor dem Bösen zu bewahren und zum Guten zu führen.
Der Palme gleich sproßt der Gerechte auf.
Hier handelt es sich offensichtlich um eine Verheißung, dass diejenigen, die sich um Gerechtigkeit bemühen, in der Erkenntnis wachsen werden, dass die Gebote des Herrn Macht haben, uns, wie gesagt, vor dem Bösen zu bewahren und zum Guten zu leiten. Der ganze 92. Psalm ist ein dankbares Bekenntnis dieser rettenden Macht.